Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Mit dem Wochenspruch, der über dieser heute neu beginnenden Woche steht, grüße ich Sie, liebe Gemeinde, hier in Schopfloch, herzlich zum Gottesdienst. Jetzt beten wir im Wechsel einen Psalm aus dem Neuen Testament, den Hymnus aus dem Johannesevangelium, Nummer 763 im Gesangbuch. Wir beten es im Wechsel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.
Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ewiger Gott, lieber Vater im Himmel, du bist das Licht in der Dunkelheit dieser Welt. Du bist der Friede in friedlosen Zeiten. Aus Liebe zu uns Sündern hast du deinen eigenen Sohn in die Welt gesandt, dass wir ihn im Glauben aufnehmen und so deine Kinder sind. Sei jetzt mitten unter uns, wie du es versprochen hast. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, wir danken dir, denn du bist freundlich und deine Güte währet ewiglich. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung.
Die Schriftlesung steht in Galater 4, Verse 4 bis 7. Und Kolosser 1, Verse 13 bis 20. Galater 4, Verse 4 bis 7. Als aber die festgesetzte Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Der wurde als ein Mensch geboren und unter das Gesetz gestellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Weil ihr nun Gottes Kinder seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus uns: Abba, Vater. Ihr seid also nicht länger Sklaven, sondern Kinder. Wenn ihr aber Kinder seid, seid ihr nach Gottes Willen auch Erben und bekommt, was Gott den Nachkommen Abrahams versprochen hat. Kolosser 1, Verse 13 bis 20. Er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Durch ihn hat er uns befreit. Seinetwegen vergibt er uns unsere Schuld. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des Vaters. Er ist der Anfang aller Schöpfung. Durch ihn ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, alles, was man sehen kann, und auch die unsichtbaren Mächte und Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen, und in ihm findet alles sein letztes Ziel. Er war vor allem anderen da und alle Dinge bestehen durch ihn. So ist er das Haupt des Leibes und dieser Leib ist die Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, denn er ist der Erste von allen Toten, der zu neuem Leben geboren wurde. In allem muss er der Erste sein. Es gefiel Gott, in ihm Wohnung zu nehmen mit der ganzen Fülle seiner Macht und durch ihn alle Feindschaft zu überwinden. Unter ihm als dem Haupt soll Frieden werden, der Frieden, den er gestiftet hat, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Dieser Frieden umfasst die Menschen auf der Erde und genauso die überirdischen Mächte. Wir singen vom Lied Nummer 610, Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre, die Verse 1 bis 3.
Thank you.
Liebe Gemeinde, wo ist Gott? Zu diesem Thema hören wir heute den Predigttext aus der Württemberger Reihe. Es gibt ja 6 Predigttextreihen, 1 bis 6, und dann noch die Württemberger Reihe, wo unsere Kirche noch wichtige andere Bibelabschnitte gesammelt hat. Heute also aus der Württemberger Reihe zum Thema, wo ist Gott? Jesaja 57, Vers 15 bis 19. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht immerdar hadern und nicht ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich und zürnte. Aber sie gingen treulos die Wege ihres Herzens. Ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und denen, die da Leid tragen, will ich Frucht der Lippen schaffen, Friede. Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr. Ich will sie heilen. Liebe Gemeinde, wo ist Gott? Wo ist Gott? Eine ganz einfache Frage, sind nur 3 Wörter. Und doch eine sehr schwere Frage. Wo ist Gott? Wir Menschen haben auf diese Frage schon viele Antworten versucht. Eine erste Antwort war die: Gott muss dort sein, wo wir Menschen bisher nicht hin können. Gott muss dort sein, wo wir nicht hin können. Gott fängt also da an, wo unsere Welt aufhört, dachten manche. Solange die Menschen nicht fliegen konnten, dachten sie, Gott muss über den Wolken sein, über den Sternen. Aber dann flogen wir hinauf mit Flugzeugen und Weltraumraketen und sahen dort, was wir schon mit großen Fernrohren ein wenig gesehen haben, nämlich über den Wolken, über den Sternen, hinter dem Mond, da sind weitere Sterne. Aber nicht ein fotografierbares Wesen, das wir Gott nennen können. Und was war nun die Folge? Für viele Menschen war nun unsere Erde, unsere Menschheit, ja wir selber, völlig einsam in dem, wie es scheint, fast unendlichen Kosmos. Und bei manchem kam dann die Frage auf, wenn es da oben schon Gott nicht gibt, dann gibt es vielleicht irgendwelche außerirdische Lebewesen, die uns weit überlegen sind und die uns eines Tages helfen und retten werden. Eine sehr vage Hoffnung, ein Traum, der kein Fundament hat. Das war das Erste. Erste Antwort von Menschen, wo Gott ist. Gott ist da, wo wir Menschen nicht hin können. Ein zweiter Weg, Gott zu suchen, ist nicht nach oben zu fliegen, sondern auf der Erde zu bleiben und Gott in den unbekannten Zonen dieser Welt zu suchen. Deshalb sind manche Menschen nach Asien gefahren zu Gurus und Zauberern. Auch sie suchen Gott dort, wo unser Verstehen aufhört, wo wir Grenzen spüren. Doch nicht allzu viele scheinen dort fündig geworden zu sein. Die meisten sind enttäuscht zurückgekehrt und haben gemerkt, die Gurus sind auch nur Menschen. Den Weg, Gott dort zu suchen, wo wir Menschen aufhören, der muss falsch sein. Dass es Gott gibt, ist für uns heute Morgen ja unbestritten. Es gibt Gott. Also muss er auch irgendwo sein. Wie ist das? Wenn wir jemanden in einer großen fremden Stadt suchen, dann suchen wir nicht einfach herum, denn so finden wir den wahrscheinlich niemals. Nein, wir suchen dann doch da, wo seine Adresse angegeben ist, zum Beispiel im Telefonbuch. Dann habe ich eine Adresse schwarz auf weiß in der Hand. Was sagt Gott nun, was seine Adresse ist, wo er wohnt? Was sagt Gott selber? Und wenn wir Gott suchen, müssen wir, um fündig zu werden, in der Bibel nachgraben. Dort wird uns gesagt, wo er ist. Zum Beispiel in unserem heutigen Predigtext. Da lesen wir: So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die Zerschlagenen und Demütigen Geistes sind. Gott sagt, wo er wohnt. Er ist nicht der große Unbekannte geblieben. Gott lässt uns wissen, wo er ist. Und da sagt Gott als erstes: Ich wohne in der Höhe. Ich wohne in der Höhe. Nun, das kann nicht über den Wolken sein oder hinter dem Mond oder den Sternen, sondern in der Höhe, das besagt, über uns Menschen. Für uns nicht greifbar, nicht sichtbar. Wir haben von uns aus da keine Antenne. In der Höhe, in einer anderen Dimension, die wir nicht greifen können, von uns aus. In der Höhe. Über uns Menschen, nicht unter uns, über uns. An einem Ort, an den wir nicht mit einem Raumschiff hinfliegen können. Und doch wohnt Gott an einem Ort. Die Bibel sagt uns an vielen Stellen, Gott wohnt in einem ganz anderen Tempel, der nicht mit Händen gemacht ist. Gott wohnt in seinem Heiligtum, im Himmel Gottes. Da haben es die Engländer leichter. Der Himmel, den man sieht, wo die Wolken sind, der heißt Sky. Und der Himmel, wo Gott ist, der heißt Heaven. sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Gott selber ist Geist, sagt die Bibel. Und so ist auch sein Heiligtum in der Höhe ein geistiger Ort. Gott ist also außerhalb unserer Welt, außerhalb unserer Möglichkeit, das zu erkennen, von uns aus. Es geht aber weiter. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, sagt er. Gott wohnt also gleichzeitig, wir sind ja mit Jesaja 57 auch noch zur Zeit des Alten Testaments, Gott wohnt also gleichzeitig auch im irdischen Tempel, im mit Händen erbauten Tempel zu Jerusalem. Gott wollte also nicht in der Ferne bleiben, als unerreichbarer, sondern Gott hat Wohnung genommen an einem Punkt der Erde, in Jerusalem, im Tempel, auf dem Zionsberg. Gott will mit dieser Wohnung uns Menschen nahe sein. Das ist unerhört. Gott sagt, wo er wohnt, damit wir Menschen ihn finden können. Deshalb sind, wie gesagt, seit des Alten Testaments, unser Predigtext, sind viele Menschen in diesen alten Tempel gegangen, um dort zu beten, um dort Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und sie haben sich an dieser Gemeinschaft mit Gott im Tempel gefreut. Das sagen uns viele Psalmen. Und doch, so einfach war das mit der Gemeinschaft mit Gott nicht. Gott ist ja der Hohe und der Erhabene, dessen Name heilig ist, der selber heilig ist. Und heilig bedeutet, Gott ist getrennt von der Sünde von uns Menschen. Der Prophet Jesaja hat es selber erlebt im Tempel. Im Jesaja-Buch Kapitel 6 wird es uns beschrieben. Jesaja stand im Tempel und dann ist ihm etwas widerfahren, was wenigen widerfahren ist. Nämlich er sah Gott hindurchschimmern durch diesen Rauch im Tempel. Und in genau diesem Augenblick, als er Gott sah, war er zu Tode erschrocken, der Jesaja. Denn als er Gott nur hindurchschimmern sah, merkte Jesaja, mit meiner Sünde kann ich vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Weh mir, ich vergehe, sagte er. Ich muss sterben, weil ich vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen kann. Das ist Gottes Heiligkeit. Auch wir erschrecken, liebe Gemeinde, wenn wir auf Jesus blicken. Wenn wir die Berichte im Neuen Testament lesen, erschrecken wir. Denn so wie Jesus voller Liebe, ohne irgendeine Lüge in seinem Mund, so müssten wir eigentlich vor Gott sein. Und dann erschrecken wir und merken den unendlichen Abstand zwischen Jesus und uns. Hören wir weiter was Gott über seine Wohnung sagt. Er wohnt in der Höhe und im Tempel und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Da halten wir zunächst mal inne. Denn da wird gesagt, ja, Gott wohnt bei den Menschen, mitten unter uns Menschen, aber nur bei bestimmten Menschen kann Gott wohnen, nämlich bei denen, die ihm in ihrem Herzen Platz machen, die ihm im Herzen Platz machen. Oder wie es in der Sprache der Bibel ausgedrückt wird, bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Gemeint ist, Gott wohnt zum Dritten bei denjenigen Menschen, die ihm in ihrem Herzen, in ihrem Leben Platz machen. Die vor Gottes Heiligkeit die eigene Bedürftigkeit erkennen. Die merken, ich bin angewiesen auf den gnädigen Gott. Ich bin angewiesen auf den gnädigen und barmherzigen Gott. Dass Gott im Jerusalemer Tempel bleibende Wohnung genommen hat. Das bezeugen die Psalmen und das sogenannte Tempelweihgebet. Damals, als der König Salomo den Tempel eingeweiht hat, hat er dieses Gebet gesprochen. Es ist uns in der Bibel überliefert in 1. Könige 8. Dass Gott aber unter denjenigen von uns wohnt, die vor Gottes Heiligkeit die eigene Bedürftigkeit erkennen und die so zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Das ist eine revolutionäre Neuigkeit im Alten Testament. Wir können sagen, solche Menschen, die demütig vor Gott sind, die ihm also seinen Platz in unserem Leben einräumen, solche Menschen sind dann die Steine eines nicht mit Händen gemachten Heiligtums. Das heißt dann aber auch im Blick auf Gott, dass der hohe, heilige und erhabene Gott selber niedrig werden kann, herabsteigt bis in den Mist von Bethlehem. Herabsteigt. Gott selber wird niedrig, wird hier angedeutet. Wenn sich Gott in die Mitte derer, die demütigen Geistes sind, begibt. Und so stehen wir in Jesaja 57 mit dieser Selbstaussage Gottes, dass er niedrig werden kann. Ganz an der Schwelle zum Neuen Testament, vor den Toren von Bethlehem. Gott kommt zu denen, die ihm gegenüber ihre Bedürftigkeit erkennen. Da ist Gott. Da ist Gott. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und wie viele ihn aber aufnahmen, wie viele ihm den Platz im Leben einräumen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Da ist Gott. Liebe Gemeinde, immer wieder geraten wir Menschen in Lebenssituationen, die dunklen Tälern gleichen, wo wir Gottes Wege mit uns nicht mehr verstehen, nicht mehr erkennen. Und dann nagt der Zweifel in uns. Und die Frage steigt auf, wo ist nun Gott? Wo ist nun Gott? Vor 500 Jahren hat Martin Luther auch über diesen sogenannten verborgenen Gott nachgedacht. Und am Ende kam Luther zu dem Ergebnis, wir können uns von den ungelösten Fragen fixieren lassen, festnageln lassen, wie das Kaninchen von dem Blick der Schlange und dabei verzweifeln. Oder wir können uns an das halten, was in der Heiligen Schrift von Gott offenbar ist, nämlich an das Evangelium, an seine Menschenliebe, die er in Jesus Christus an den Tag gelegt hat. Und er bekanntlich gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage, nicht nur an den schönen und guten, sondern auch an den schwierigen. Ich bin bei euch alle Tage. Und so finden wir zur Hoffnung und auch zur helfenden Tat. Zu Petrus hat Jesus gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Nicht aufhöre. Dass der Glaube nicht aufhört, nicht zerbricht. Nicht zerbricht, wo er in die Prüfung gestellt ist, sondern vielleicht sogar stärker und reifer wird, das erbittet Jesus für uns. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Gott sagt, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geister sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gott will also nicht unser Ende, nicht unser Tod ist das Ziel. Gott will uns lebendig machen. Wenn wir Menschen unseren uns angeborenen menschlichen Hochmut, sein zu wollen wie Gott und selber übers Leben und über alles bestimmen zu können, wenn wir unseren menschlichen Hochmut ablegen, dann kann Gottes Geist einziehen, uns beleben, neu schaffen. Das ist christliche Demut. Nicht einfach so alles mit sich machen lassen oder geschehen lassen. Das nicht, sondern christliche Demut heißt, alles Stolze und Hochmütige gegenüber Gott ablegen. Offen sein für Gott, auch dort, wo wir seine Wege mit uns nicht verstehen. Sich vor Gott stellen und sagen, ich bin mit meinem Latein am Ende. Meine Sünde ist immer noch da, obwohl ich dagegen angehe. Ich habe eigentlich verdient, dass ich sterben müsste, dass ich am Kreuz hängen müsste. Aber Jesus hat's für mich getragen, für mich und dich. Das zu erkennen und für sich gelten lassen, das ist christliche Demut. Und Gott sagt, denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten unter Lebensodem, den ich geschaffen habe. Gott hat uns geschaffen, er hat uns das Leben, er hat uns den Atem geschenkt und so will er, dass wir leben. Gott sagt uns in diesem Bibelabschnitt, wo er wohnt. Er sagt's an drei Stellen zugleich, in der Höhe, im Tempel und bei denen, die demütig sind. An diesen drei Stellen ist Gott zugleich. Wir dürfen da nicht groß unterscheiden und denken, am ersten Wohnsitz, da ist er oft, am zweiten manchmal, am dritten selten. Nein, wenn Gott sagt, ich wohne, dann heißt das immer. Es heißt hier, der ewig wohnt, ewig. Und dann schreitet die Offenbarung ja fort, noch ein kleines Stückle vorüber ins Neue Testament, wo es dann heißt, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Gnade Jesu Christi zeigt sich in seinem Tod am Kreuz, in seinem Tod, den eigentlich wir Menschen verdient haben. Aber sein Tod, er heilt uns. Er bedeutet Erbarmen und Trost. Mit Jesus haben viele Menschen ihr Leben in Ordnung gebracht. Ihr Leben, das da und dort aus den Fugen gegangen war. Oder ihr Leben ohne Gott. Mit Jesus haben viele Menschen in ihrem Leben noch einmal neu anfangen dürfen. Neu anfangen. Das bietet uns Jesus durch die Zeiten an. Unser Leben will er zurechtbringen. Zurechtbringen. Integrieren in den Frieden Gottes. Wenn wir es nur wollen, wir Menschen. Und deshalb fragt Jesus uns Menschen, willst du das? Der Auferstandene, der durch den Tod hindurchgegangen ist und für uns das ewige Leben bereitet hat, der grüßt seine Jünger mit den Worten, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Und so schließt auch unser Bibelabschnitt aus dem Alten Testament schon, in dem da Gott spricht, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, also allen, spricht Gott der Herr, ich will sie heilen. Amen. Gott Vater, lass zu deiner Ehr dein Wort sich weit ausbreiten. Hilf Jesu, dass uns deine Lehr erleuchten mög und leiten. O Heiliger Geist, dein göttlich Wort, lass in uns wirken fort und fort. Glaub, Lieb, Geduld und Hoffnung. Amen. Jetzt singen wir das Monatslied aus dem Neuen Büchle, 949 bis ans Ende der Welt. Das ist das Monatslied für den September, 949. So, das ist ja das Lied für den September. Und wenn wir das bis zum Ende vom September immer wieder singen, dann kennen wir es am Schluss. Gell? So, also, man muss bereit sein, auch mal was Neues zu lernen. Gell? Jetzt beten wir. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast alles Sichtbare und Unsichtbare geschaffen. Und du hast uns Jesus Christus, den Erlöser und guten Hirten, geschenkt. Er hat sich selbst erniedrigt. Er ist herabgekommen vom Himmel auf unsere Erde, ja mitten in unser Leben hinein. Herr, wir verstehen deine Wege oft nicht, aber lass uns Kind sein und bleiben. Kind, das dir vertraut, auch wenn es nicht alles versteht. Wir bitten dich für alle Einsamen und Kranken und Traurigen. Wir bitten dich für die Menschen, die unter Depressionen leiden, für die, die keinen Weg in ihrem Leben sehen. Wir bitten dich auch für alle Opfer der Flutkatastrophen, die zurzeit unsere Welt betreffen. Gib ihnen neuen Mut. Wir bitten dich für alle, die in unserem Land und allen Ländern dieser Welt Verantwortung tragen. Schenke ihnen das Licht des Himmels, damit sie auf Erden das Richtige entscheiden. Wir bitten dich auch für alle, die an dir vorbeigehen. Herr, begegne auch ihnen. Herr, du Licht des Himmels und der Erde, lass uns tun, was dein Wille über unserem Leben ist. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Nun aufwärts froh, den Blick gewandt. Lied 394, 1 bis 5. Zu den Abkündigungen, liebe Gemeinde. Herzlichen Dank für das Opfer vom letzten Sonntag, 110 Euro für die Iflinger Jugendkooperation. Das Opfer heute ist laut Beschluss des Oberkirchenrats für Ökumene und Auslandsarbeit. Herzliche Einladung zum gemeinsamen Gottesdienst am kommenden Sonntag, 10 Uhr hier in Schopfloch mit Verabschiedung von Vikar Manuel Ritsch. Nachmittags, nächster Sonntag, findet dann die Ordination von Manuel Ritsch in der Stadtkirche in Freudenstadt statt. Dort beginnt 16 Uhr dann. Auch hierzu ist die Gemeinde herzlich eingeladen. Die Kasualvertretung übernimmt in dieser neuen Woche Pfarrer Hees aus Seewald. Zur Fürbitte erheben wir uns. Aus unserer Gemeinde ist verstorben Frau Clara Meyer, geborene Ziegler, im Alter von 85 Jahren. Die Beerdigung war am Donnerstag. Wir vertrauen Clara Meyer dem allmächtigen Gott an, in der Hoffnung auf das Wort der Heiligen Schrift. Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Jesus Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Lasst uns beten, Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dir vertrauen wir, Clara Meyer, an. In deine Hände legen wir sie. Sei du bei den Angehörigen in der schweren Zeit, die vor ihnen liegt, und schenke du den Trost deiner Gegenwart. Amen. Verleih uns Frieden gnädiglich. Ihnen einen gesegneten Sonntag. Nun bitten wir um Gottes Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.